Ja, ich beneide Sie ein bisschen, dass Sie heute Morgen schon in der Wildnis waren, im Wald, und von daher ein wenig Naturerfahrung bereits haben machen können. Ich selber habe heute Morgen noch in Augsburg einen Vortrag gehalten vor einem Kongress von Erlebnispädagogen, habe mich jetzt auf diese Weise auch schon ein wenig auf dieses Ereignis hier einstimmen können. Ich bin aber ganz froh und glücklich, jetzt noch am Ende Ihrer Tagung zu Ihnen stoßen zu können, auch wenn es, wie gesagt, das Ende ist. Friedrich Hegel, einer der Großen meiner Zunft der Philosophie, hat einmal gesagt, die Eule der Minerva beginnt ihren Flug in der Dämmerung. Womit er so viel sagen wollte, wie die Philosophie kommt immer zu spät. Sie kommt eigentlich immer dann, wenn das Wichtigste schon passiert ist. So ist es hier auch. Sie haben bereits die Naturerfahrung gemacht, heute Morgen, glaube ich doch. Und was kann der Philosoph noch tun? Er kann hinterher zum Essen kommen und Ihnen die Theorie für dasjenige liefern, was Sie heute schon praktisch erlebt haben. Aber vielleicht ist es ja auch nicht unnütz, Ihnen noch ein bisschen Theorie mit auf den Heimweg zu geben. Denn was kann die Theorie leisten? Was kann die Philosophie leisten? Sie kann Ihnen eine Begrifflichkeit anbieten, sie kann Ihnen Metaphern, Bilder anbieten, die es Ihnen erlauben, dasjenige, was Sie erfahren, was Sie erleben, vielleicht noch auf eine andere Weise zu kontextualisieren, in einen Zusammenhang zu setzen, um auf diese Weise im Nachhinein noch entschiedener sagen zu können, das, was wir hier erlebt und getan haben, war gut. Und wenn Sie dann jemand fragt, warum, dann können Sie es auch begründen, außer dass Sie sagen, es war halt schön. Deswegen bin ich da und deswegen freue ich mich, ein wenig zu Ihnen reden zu können über das Verhältnis des Menschen zur Wildnis, wobei ich mich auf einen ganz bestimmten Aspekt von Wildnis in meinen Ausführungen konzentrieren möchte, was auch ein bisschen zu dem passt, was Sie erlebt haben, nämlich auf den Wald, der in mancherlei Hinsicht gerade für uns nordeuropäische Menschen, ich sage eher, vertrauteste, angestammteste Bereich von Wildnis. Wo fangen wir damit an? Am besten am Anfang der Menschheit. Oder zumindest am Anfang des europäischen Menschen. Ich habe bei meiner Beschäftigung mit dem Thema einmal eine ganz schöne Episode gefunden bei einem Autor, den man selten liest, Giambattista Vico, eine Gestalt des 17. Jahrhunderts, des frühen 18. Jahrhunderts, ein Philosoph des Barock, ein Philosoph der Barockzeit, der im Jahr 1744 ein bemerkenswertes Buch veröffentlichte, das den Titel trägt Scientia Nova, die neue Wissenschaft. Und in diesem Buch spekuliert Vico über die Entstehung der Menschheit, über den Anbeginn der menschlichen Kultur und Zivilisation. Und er erzählt uns eine Geschichte, für die er auch durchaus meint, Quellen anführen zu können. Eine Geschichte, die von den Giganten handelt. Die Giganten waren die ursprünglichen Bewohner dieser Welt. Und sie lebten, na wo wohl, sie lebten im Wald. Sie kannten auch überhaupt nichts anderes als den Wald. Man könnte mit Fug und Recht sagen, das waren Leute, die sahen den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil sie vor lauter Bäumen gar nicht wussten, dass sie in einem Wald sind, weil sie kannten nichts anderes. Sie wussten nichts vom Himmel über sich, der durch ein Blätterdach verdeckt war. Sie wussten nichts von nicht bewaldeten Regionen. Sie kannten nur den Wald. Und im Wald, da konnte man sich verstecken. Im Wald, da war man einsam. Im Wald, da gab es keine Zivilisation, da gab es keine Religion, da gab es keine Moral. Da war halt die pure Wildnis. Diese Giganten dürfen wir uns als ziemlich grobschlächtige, wilde Kerle vorstellen, so wie sie in der Tradition oder im Bewusstsein des Volkes auch im Mittelalter noch existierten. Sie kennen das, die grünen Männer, die wilden Männer, die in den Wäldern hausten und die vielleicht die späte Nachfahren der Giganten waren. Eines Tages aber, erzählt uns Vico, passierte etwas Unvorhergesehenes. Wohl infolge eines Klimawandels, der sich damals zutrug, kam es zu einem Gewitter. Es blitzte und es donnerte. Dieser Donnerschlag war der Weckruf der Giganten. Zum ersten Mal in ihrem Leben merkten sie, dass über dem Blätterdach ein jenseitiger Himmel ist. Transzendenz. Und sie fragten sich, was ist das? Was kommt von da? Was hat uns das zu sagen? Und so erzählt Giambattista Vico, 1744 wurde die Religion erfunden. Die Menschen glaubten da oben, da ist einer, der spricht zu uns mit Blitz und Donner. Und den nannten sie Jupiter. Aber man wusste so wenig von ihm. Und die Giganten wollten mehr wissen. Sie wollten die Sprache Jupiters verstehen. Und was taten sie? Sie legten Feuer an den Wald und begannen die Wälder zu roden, um ein Auge, auf Lateinisch ein Lucus, zu schaffen, von dem aus sie den Himmel sehen konnten. Und so entstand die erste Lichtung. Die erste Lichtung inmitten eines Waldes. Die Erschaffung der ersten Lichtung, das ist die Geschichte, die uns Vico erzählen möchte, ist der Anbeginn der Zivilisation. Denn mit der Lichtung wurde alles anders. Nun konnte man plötzlich sich sehen. Man konnte sich nicht mehr, man war nicht ständig irgendwie durch Bäume daran gehindert, sich zu sehen. Es wurde ein Raum geschaffen, in dem die Menschen sich erkennen konnten. In dem sie anfingen, sich zueinander verhalten zu müssen. Aha, da ist ja noch ein Gigant. Ach, hallo, wie geht's denn? Man musste Sitten ausbilden. Man wurde zivilisiert. Und noch etwas. Die Religion wurde geschaffen. Jetzt konnte man den Himmel sehen, man konnte die Sterne beobachten. Und man kam auf die Idee, wenn man die Sterne beobachten kann, wenn alles sichtbar wird, dann können wir vielleicht auch die Zukunft vorherbestimmen. Die Prophetie entstand in dieser Zeit, erzählt uns Vico und spielt damit darauf an, dass es ja in der alten Welt die Auguren gab, die den Vogelflug beobachteten und so die Zukunft vorhersagen zu können. Ich will sagen, mit der Lichtung schufen sich diese Urmenschen einen Ort der Sichtbarkeit, ein Ort der Berechenbarkeit, ein Ort, in dem man siedeln konnte. Einen lichten, offenen Raum, einen freien Raum, in dem eine Kultur, eine Zivilisation begründet werden konnte. Und Vico erzählt weiter, nach den Wäldern kam die Lichtung, es wurden Hütten gebaut, es entstanden Dörfer, es entstanden Städte und so kam die urbane, zivilisierte Welt in Gang. Aber die Urszene, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, die Urszene der Zivilisation, der Zivilisierung ist die Lichtung. Nun geschieht aber Folgendes. In dem Augenblick, in dem die Urmenschen, unsere Vorfahren, und vielleicht hat es sich ja wirklich so ähnlich zugetragen, wer weiß, so ganz daneben gelegen wird Vico nicht haben, nachdem die Menschen, die Urmenschen, die Lichtung in den Wald gebrannt und geschlagen und geschnitten hatten, veränderte sich damit der Wald. Ursprünglich war der Wald die Heimat. Dort war man zu Hause. Dort kannte man sich aus. Nun siedelte man auf der Lichtung. Und der Wald wurde zum anderen der Lichtung. Der Wald wurde zur Gegenwelt, der zivilisierten Welt der Lichtung. Der Wald, der ursprünglich die Heimat war, begann unheimlich zu werden. Ein Ort, wo man vielleicht nicht hingeht, wo vielleicht noch ein paar von diesen Giganten ihr Unwesen treiben, die bis dato noch nicht domestiziert wurden. Aber auch ein Ort, in dem man ganz merkwürdige andere Wesenheiten treffen konnte, von denen die Legenden, die Mythen und die Sagen handeln. Elfen, Trolle, Kobolde, Zwerge, alles Mögliche, was sich da im Walde rumtreibt. Aber auch die Götter lebten in der Vorstellung der nordischen Völker im Wald. Wir wissen das aus der römischen Überlieferung, dass die Kelten und Germanen ihre Götter im Wald verehrten und dass sie heilige Haine hatten. Der Wald wurde gleichsam zur transzendenten Sphäre der Lichtung. Zu einem Ort, der nun als die Wildnis galt, als ein Ort, der unheimlich war, als ein Ort, in dem man nicht einfach so hineinging, wenn man nicht unbedingt musste. Vor allen Dingen aber auch als ein Ort, in dem man immer so etwas wie eine ursprüngliche Lebendigkeit vermutete. Etwas Urwüchsiges, etwas anderes. Etwas, das wichtig war, dass man damit in Beziehung stand. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass in der Vorstellungswelt der alten Völker die Wildnis oder der Wald sehr bald zu einem Ort der Initiation wurde. Die Urvölker, die indianischen Völker noch heute, schickten ihre jungen Leute in den Wald für ein paar Tage in die Wildnis, damit sie dort eine Vision finden, damit sie dort initiiert werden in das Leben, damit sie diese unheimliche Sphäre des Lebens, die im Wald gleichsam verdichtet auf sie einwirken konnte, erleben und sich dazu verhalten lernen konnten. Der Wald galt in diesem Sinne auch als ein Ort der Transformation. Im Wald konnte es einem passieren, dass man auf merkwürdige Weise transformiert oder verändert wurde. Sie alle kennen wahrscheinlich Shakespeares Sommernachtstraum, wo Zettel, der Schneider, im Walde in einen Esel verwandelt wird. Oder Ovids Metamorphosen sind voll von Geschichten, wo Menschen in den Wald kommen und als veränderte Wesen wieder herauskommen. Noch die Ritterromane des Mittelalters erzählen immer wieder davon, dass die Helden und die Heroen im Wald einige Zeit zubrachten, dass sie verwilderten, aber dann wiederum gereinigt und geläutert zurückkehrten in die Zivilisation, um dort ihren Mann als Ritter zu stehen und sich als Sachwalter der Ordnung der zivilisierten Welt zu bekunden. Der Wald also veränderte sich. Der Wald wurde zu einem Raum, der anders war als die heimische Welt. Die Menschen aber siedelten auf der Lichtung. Und mit der Zeit geriet der Wald oder die Wildnis immer mehr in den Hintergrund. Je mehr die Menschen in der Lichtung heimisch wurden, desto stärker veränderte sich ihre Wahrnehmung auf den Wald. Wie gesagt, im Mittelalter, auch in den Märchen, die uns überliefert worden sind, kennen wir den Wald noch als diesen befremdlichen, unheimlichen Ort der Initiation, der Transformation, wo man sonderbaren Wesenheiten begegnen konnte, wo man sich auch verirren konnte. Aber über die Jahre verändert sich die Haltung des Menschen zum Wald. Es findet, wenn Sie so wollen, eine große Umkehrung statt. Wenn ich von dieser großen Umkehrung rede, habe ich immer das Bild der japanischen Fahne vor Augen. Kennen Sie, ne? Weißer Grund, in der Mitte der rote Punkt. Am Anfang, da war der rote Punkt die Lichtung und der weiße Grund ringsherum war der Wald. Und Sie müssen sich klar machen, wenn man so lebte in der Vergangenheit, dann war einem klar, hier ist ein urbaner Raum und der ist umgeben von lauter unheimlichen Fremden, wo ich nicht weiß, was mich erwartet. Heute ist es genau umgekehrt. Heute ist der Wald der rote Punkt, der ausgegrenzte, oft geschützte Bereich inmitten einer weißen Lichtung. Wir leben in einer Welt der Lichtung, in der es vielleicht hier und da, wie hier im Ammerwald, noch ein paar Ressorts gibt, ein paar Reservate, in denen der Wald lebendig geblieben ist. Wenn Sie mal in Amerika unterwegs sind und die Nationalparks sehen, dann sehen Sie, das ist, jetzt kommt man dann in einen solchen roten Punkt hinein, in so einen Hotspot der Wildnis. Aber ansonsten ist die Welt durch und durch gelichtet. Damit ändert sich der Blick auf den Wald. Wir können das sehr genau rekonstruieren. Etwa mit Anbeginn der Neuzeit an, vom ausgehenden 17. zu Beginn des 18. Jahrhunderts, wird der Wald erstmals entdeckt als eine ökonomische Ressource. Der Forst wird abgegrenzt als ein ausgegrenzter Bereich. Er wird zum Gegenstand von Forstwirtschaft. Erste Traktate erscheinen, wie man den Holz, wie der Wald nun heißt, auf möglichst effiziente wirtschaftliche Weise sich nutzbar machen. Wenig später verhält sich der Mensch wieder auf eine andere Weise zum Wald. Ende des 18. Jahrhunderts, frühes 19. Jahrhundert. Die Romantik keimt auf. Der Wald wird zum Sehnsuchtsort. Nehmen Sie Eichendorff. Eine ganze Lyrik, die immer nur den Wald in immer neuen Varianten und Tönen besingt. Der Wald wird gleichsam zum Refugium, in das sich der zivilisationsmüde Mensch der Lichtung von Zeit zu Zeit flüchten kann, um sich zu erbauen und um etwas von der ursprünglichen Lebendigkeit, die man immer noch im Wald ahnte und mutmaßte, erleben zu können. Heute erleben wir es, dass der Wald zu einer Ware geworden ist. Nicht nur zu einer Ware, die forstwirtschaftlich genutzt wird, sondern die auch von einer Tourismusindustrie genutzt wird. Oder zu einer Badeanstalt. Waldbaden ist jetzt in aller Munde. So oder so, es ist immer das gleiche Motiv, was wir seit der Neuzeit beobachten können. Der Wald wird zur Ressource. Zur Ressource der Bauindustrie, zur Ressource der Papierindustrie, zur Ressource einer Sehnsuchtsindustrie, einer touristischen Industrie. Der Wald wird zur Ware. Und damit wird er uns aber immer fremder. Was einst unsere Heimat war, dann unsere unheimliche Heimat wurde, ist nun zu einer Ware geworden. Und das könnte ein Problem sein. Dass das tatsächlich ein Problem ist und dass sich hinter dieser sehr grobschlächtig skizzierten Kulturgeschichte des Waldes, die ich Ihnen gerade versucht habe, in kühlen Strichen vors innere Auge zu malen, dass sich dahinter ein noch viel größeres Thema verbirgt, hat nach meinem Dafürhalten keiner so deutlich herausgearbeitet wie ein Philosoph des 20. Jahrhunderts, der gerade nicht den besten Leumund besitzt, den zu lesen, aber trotzdem lohnt, nämlich Martin Heidegger. Heidegger ist für unseren Zusammenhang deshalb wichtig, weil er seine ganze Philosophie in einer Bildsprache entwickelt hat, die der Waldmetaphorik entlehnt ist. Lichtung ist nicht nur bei Vico ein wichtiger Begriff, sondern auch in der Philosophie Heideggers. Und hier, Sie ahnen es schon, komme ich jetzt zu einem etwas philosophischen Teil, den ich Ihnen aber nicht ersparen kann, weil er wichtig ist, um zu begreifen, wie wir Menschen uns heute zu unserer Welt, zu unserem Wald, zu unserer Wildnis verhalten. Heidegger gebraucht den Begriff Lichtung als ein Synonym für Wahrheit. Für Wahrheit. Aha. Da kommt die Technik, mit der hat es Heidegger nicht so, ist klar, wenn ich über Heidegger rede, protestiert die immer. Kenne ich schon. Merkwürdiger Umstand. Ich werde gegen sie ankämpfen. Heidegger nimmt darin Bezug auf das griechische Wort für Wahrheit, das heißt Aletheia. Vielleicht sind doch humanistisch gebildete Menschen unter Ihnen. Die wissen, dass Aletheia ein sogenanntes Kompositum ist, das sich aus zwei Wortteilen zusammengesetzt. A, das ist ein negatives Präfix, das heißt, das ist so etwas wie un im Deutschen. Und Letheia, Sie kennen vielleicht die Wasser der Lethe, der Fluss des Vergessens, über den die toten Seelen wandern, das ist die Verborgenheit. Aletheia heißt Unverborgenheit. Und Heidegger macht einen Punkt, in dem er sagt, der Mensch der abendländisch-westlichen Zivilisation, der unter dem Einfluss der griechischen Philosophie steht, was unstrittig ist, interpretiert von Anfang an Wahrheit als Unverborgenheit, als Lichtung. Uns erscheint das als wahr, was wir wahrnehmen können, was sichtbar ist, was, wie Heidegger sagte, anwesend, was sich also in diesem offenen Bereich erkennen lässt, zu dem wir uns verhalten können, den wir vor dem Hintergrund der Metaphorik von Nico sehr gut als Lichtung verstehen können. Das heißt, wir Abendländer und Europäer, die mit ihrer Kultur letztlich zur weltbeherrschenden Macht geworden sind über die Jahrhunderte, haben es uns angewöhnt, dasjenige für wahr zu halten, oder um es in der Sprache der Philosophen zu sagen, als seiend zu gewahren, was sichtbar anwesend, was wir uns vorstellen können, was wir vor uns hinstellen können, was wir gegebenenfalls auch in diesen sichtbaren Raum der Lichtung herstellen können. Sie merken schon, ich reite auf dem Stellen herum, und das ist kein Zufall, weil in der Philosophie Heideggers das Stellen der Inbegriff der Art und Weise ist, wie der Mensch, der Wahrheit als Lichtung versteht, sich zu dieser Lichtung verhält. Er stellt sie voll. Er stellt sie voll mit Gegenständen, die er hergestellt hat. Er stellt sie voll mit seinen Vorstellungen, mit seinen Ideen, zu denen er sich verhalten kann. Er stellt sie voll mit dem, was Heidegger das Gestell nennt. Und das Gestell klingt alles ein bisschen befremdlich, ich weiß, aber es ist ganz klug gedacht. Das Gestell ist dasjenige, was wir in unserer Sprache Technik nennen. All das, was gestellt wurde, was hergestellt wurde. Soweit der Lauf der Dinge. Worauf Heidegger hinweisen will und was ich Ihnen erzählen möchte, weil es für unser Thema so wichtig ist, ist Folgendes. In dem Augenblick, wo der Mensch die Wahrheit als das Gelichtete begreift und nur das als ein wahrhaftig Seiendes anerkennt, was in seiner Vorstellung oder in seiner Herstellung anwesend, in diesem Augenblick passiert etwas Wunderliches. Nämlich zugleich verstellt der Mensch mit seinem Gestell dasjenige, dem die Lichtung abgerungen wurde. Wem wurde die Lichtung abgerungen? Dem Wald, der Wildnis. Das ist der Punkt, an dem Heideggers Kritik, oder sagen wir besser seine Sorge bezüglich der abendländisch-westlichen Kultur und Zivilisation festgemacht ist. Wir leben in einer Welt, in der wir großartige Gestelle hervorgebracht haben, in der wir uns eine Welt eingerichtet haben, die eine gigantische Lichtung ist, in der wir sehr viel erkennen können, in der wir sehr viel verstehen können, in der wir es gelernt haben, uns zu den Dingen dieser Welt zu verhalten. Aber gleichzeitig haben wir vor lauter Entborgenheit das Verborgene vergessen, aus dem Blick verloren. Das Verborgene, dem die Richtung, die uranfängliche Richtung abgerungen wurde. Was ist dieses Verborgene? Es ist eben das, was wir nicht herstellen können. Das, was wir nicht durch, dessen wir nicht durch unsere Vorstellungskraft habhaft werden können. Das, was wir nicht zu fassen bekommen, was wir nicht ergreifen können. Dasjenige, was uns immer auf merkwürdige Weise verstellt ist. Ja, was uns, wenn wir es genau nehmen, sogar durch unsere technische Welt entstellt worden ist. Entstellt in dem Sinne, dass es sich unserer Vorstellungskraft zu entziehen begonnen hat. Es ist die, wenn Sie so wollen, die Rückseite des Lebens. The dark side of the moon. Es ist das Potenzial von Lebendigkeit, was in uns allen schlummert und was im Untergrund dieser Welt immer noch schlummert. Es ist dasjenige, was Transformation ermöglicht. Denken Sie daran, die Menschen gingen früher in den Wald, um sich zu transformieren. Es ist dasjenige, was das eigentliche Lebendigkeitspotenzial trägt. Heideggers Punkt ist, und ich glaube, da macht er einen wichtigen Punkt, dass die Welt der Lichtung, die wir uns geschaffen haben, die Welt des Gestells, der Technik und der Zivilisation, eben letztlich dazu führt, dass die Lebendigkeit immer mehr aus dieser Welt verdrängt wird. Die Lichtung, so könnte man es sagen, hat sich zu einer Nichtung gewandelt. Ja, schlimmstenfalls zur Vernichtung dessen, was einmal Wald und Wildnis war. Und so muss man sich nicht wundern, dass wir immer noch dabei sind, Wälder zu roden, Wildnis zurückzudrängen, solange diese Einstellung, diese Sichtweise auf die Welt in unser aller Köpfen mächtig ist. Die Wüste wächst, sagte einmal Nietzsche, und das ist ein Problem, denn die Wüste ist zwar klar und hell, in der Wüste kann man alles erleben, aber man kann nicht dauerhaft in ihr bestehen. Zu viel Licht tötet, sagte Nietzsche. Und man könnte mit Heidegger sagen, zu viel Lichtung führt zur Vernichtung. Sie sehen, Philosophen lieben es, mit Worten zu spielen, aber es ist mehr als nur ein Spiel mit Worten. Denn in der Tat, ich glaube, Heidegger hat recht an dem Punkt, dass wir Gefahr laufen, sozusagen vor lauter Offenheit, Erkennbarkeit, Verstehbarkeit, Rationalität, Funktionalität dieser Welt, vor lauter Technisierung, diese Grundessenz menschlichen Lebens, die im Wald und in der Wildnis gleichsam bildhaft verdichtet ist und die Sie heute Morgen erfahren haben und die wir alle eigentlich jederzeit erfahren könnten, wenn wir denn uns in die Wildnis hinauswagen, dass wir diese Wildnis aus dem Blick verlieren, dass wir Gefahr laufen, immer mehr Toträume in die Welt zu bringen, wenn wir diese Ressource der Lebendigkeit, diesen Urgrund des Lebens aus unseren Augen verlieren. Und eines noch, gerade jetzt, in der Zeit, in der wir im Augenblick leben, werden wir Zeuge davon, wie eine weitere Ausdehnung der Lichtung vor unser aller Augen stattfindet oder auch in unser aller Jackentaschen, nämlich in Gestalt von Smartphones und Digitalisierung. Denn was ist der virtuelle Raum anderes als die totale Lichtung? Darin wird nun alles berechenbar, mit Hilfe von klugen Algorithmen. Damit wird alles sichtbar. Darin wird alles zu einer Lichtung. Aber wo bleibt hier der Wald? Wo bleibt die Wildnis? Es könnte sein, dass wir es erleben, dass die alte analoge Welt mehr und mehr zur Wildnis wird, aber die wirkliche Wildnis, nämlich der Wald, uns gänzlich aus dem Blick verloren wird. Deswegen glaube ich, dass es gerade in dieser Zeit, in der die Lichtung total wird, in Gestalt der beleuchteten, gelichteten Monitore unserer Tablets, Smartphones und PCs, das Nachdenken darüber, was es mit der Wildnis und dem Wald auf sich hat, umso dringlicher ist. Beziehungsweise eine Zeit, in der es umso dringlicher wird, zurückzugehen in den Wald. Das zu tun, was Sie heute Morgen gemacht haben. In die Wildnis zu gehen, um den Blick, probeweise jedenfalls, wieder zu ändern. Nicht mehr nur aus der Perspektive der Lichtung auf den Wald, auf die Wildnis zu blicken, sondern einmal in den roten Punkt hineinzugehen um sich zu fragen, wie denn die gelichtete Welt aus der Perspektive des Waldes oder der Wildnis sich darstellt. Solches zu tun, tut Not. Und ich bin nicht der Erste, der das sagt, sondern kann mich auch hier auf einige Vorläufer berufen, die ich Ihnen jetzt gerne zum Ende meiner Ausführungen noch etwas näher vorstellen möchte. Ich möchte das beginnen mit einem Zitat, das ich gefunden habe bei dem weithin bekannten Romancier D.H. Lawrence. Sie kennen ihn alle als den Autor des skandalumwitterten Buches Lady Chatterley's Lover. Lady Chatterley's Liebhaber. Auf dieses Buch komme ich gleich nochmal zu sprechen, weil es auf eine erstaunliche Weise perfekt zu dem Thema passt, von dem ich hier gerade spreche. Lawrence sagt einmal in seinen Tagebüchern, ich zitiere ihn auf Englisch und dann auf Deutsch, "Vitally the human race is dying. It is like a great uprooted tree with its roots in the air. We must plant ourselves again in the universe." In meiner Übersetzung, was die Lebendigkeit betrifft, so liegt die Menschheit im Sterben. Sie gleicht einem großen entwurzelten Baum, dessen Wurzelwerk sich in den Himmel reckt. Wir müssen uns aufs Neue in das Universum pflanzen. Das ist ein bemerkenswerter Satz, weil er diese Pflanzenmetapher einfach sehr stark ausspielt. Wir müssen uns aufs Neue in das Universum pflanzen. Also uns sozusagen rückbinden an die Natur, an die Wildnis, an den Wald, an dieses immer noch vorhandene Lebendigkeitspotenzial, was ja da ist und eigentlich nur darauf wartet, gleichsam, dass wir eben unsere Wurzeln in es vertiefen, um aus dieser Kraft der Natur den Herausforderungen der Welt und der Zukunft begegnen zu können. Aber was kann man tun, um sich aufs Neue in das Universum zu pflanzen? Nun, man könnte es versuchen, probeweise den Blick der Wildnis, den Blick des Waldes zu erproben, and to see the world with the eyes of the wild, die Welt mit den Augen der Wildnis zu sehen. Einer, der schon sehr früh auf diese Idee kam, ist der Philosoph und Autor Henry David Thoreau. Ich meine, einige von Ihnen kennen ihn. Thoreau ist eigentlich so etwas wie der Papst der amerikanischen Naturalists, also der amerikanischen Naturschutzbewegung. Vor allen Dingen durch ein bemerkenswertes Buch, das Thoreau in der Mitte des 19. Jahrhunderts schrieb, das den Titel Walden trägt. Wobei Walden, wie auch erst spät gelernt, gar nichts mit dem Wald zu tun hat, weil er kannte das deutsche Wort Wald nicht, sondern der See, an dem sich Thoreau niederließ, hieß Waldensee. Und in diesem Buch, da beschreibt er sein Leben in den Wäldern. Er hat 10 Jahre lang ein Experiment gemacht, er hat eine kleine Blockhütte im Wald bezogen. Dieser Wald gehörte seinem Freund Emerson, Ralph Waldo Emerson, auch berühmt geworden ist sein Essay Nature, auch eines der wichtigsten Werke der, wenn man so will, der Naturschutzbewegung in den Vereinigten Staaten. Und Thoreau war davon sehr inspiriert und er machte das Experiment, er zog in den Wald und lebte dort. In seinem Buch Walden erklärt er sein Experiment wie folgt. Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, dem eigentlichen, wirklichen Leben näher zu treten, zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu lehren hatte, damit ich, wenn es zum Sterben ginge, nicht einsehen müsste, dass ich nicht gelebt hatte. Ich wollte nicht das Leben, was nicht Leben war. Ich wollte nicht das Leben, was nicht Leben war. Das Leben ist so kostbar. Auch wollte ich keine Entsagung üben, außer es wurde unumgänglich notwendig. Ich wollte tief leben. Alles Mark des Lebens aussaugen, so hart und spartanisch leben, dass alles, was nicht Leben war, in die Flucht geschlagen wurde. Ich wollte einen breiten Schwaden dicht am Boden mähen, das Leben in die Enge treiben und auf seine einfachste Formel reduzieren. Und wenn es sich gemein erwiese, dann wollte ich in seiner ganzen unverfälschten Niedrigkeit auf den Grund kommen und sie der Welt verkünden. War es aber erhaben, so wollte ich dies durch eigene Erfahrung erkennen und imstande sein, bei meinem nächsten Ausflug Rechenschaft darüber abzulegen. So beschreibt Thoreau sein berühmt gewordenes Waldenexperiment. Also er möchte dem Leben auf die Spur kommen. Eben dieser ursprünglichen, urtümlichen Lebendigkeit, von der wir immer alle ahnen, dass sie irgendwie im Wald und in der Wildnis als Potenzial immer noch auf uns wartet. Und noch etwas weiter, Thoreau, das ist doch mein Brille. Lasst uns unseren Tag, das ist die Essenz, die er aus seinen Erfahrungen im Wald zieht, lasst uns unseren Tag mit so viel Überlegung verleben wie die Natur. Jetzt wird's spannend. Wir wollen uns niedersetzen und arbeiten und durch den Schlamm und Kot der Meinungen, der Vorurteile, der Tradition, der Täuschung und des Scheines, der Anschwemmung, welche die Erdkugel bedeckt, durch Paris und London, durch New York, Boston und Concord, das war seine Kreisstadt, durch Kirche und Staat, durch Poesie, Philosophie und Religion hindurch, unsere Füße wetzen und reiben, bis wir auf harten Boden und Felsen an einen Ort gelangen, den wir Wirklichkeit nennen und von dem wir sagen können, das ist kein Irrtum. Und jetzt fange dein Werk an. Nachdem du unter Schlamm, Eis und Feuer einen Stützpunkt gefunden hast, einen Platz, auf dem du eine Mauer oder einen Staat errichten oder in dem du einen Laternenpfahl oder vielleicht einen Pegel einrammen kannst. Kein Nilometer, sondern ein Realometer, damit die künftigen Geschlechter sehen können, wie hoch der Schlamm des Betrugs und Scheines von Zeit zu Zeit angeschwemmt wurde. Verstehen, worum es Thoreau ging. Er wollte dem Leben, dem ursprünglichen Leben in seiner Essenz auf die Schliche kommen. Und deswegen geht er in den Wald, sucht er die Begegnung mit der Wildnis. Kleine philosophische Randbemerkung. Was er hier beschreibt, ist genau das Gegenprojekt zu dem, was am Anbeginn der Neuzeit durch den weiterhin bekannten Philosoph René Descartes begonnen wurde. Descartes beschrieb sein ganzes philosophisches Projekt so, dass er sagte, ich suche ein Fundamentum in Concussum, auf dem ich mein Leben und eine Gesellschaft begründen kann. Ein unerschütterliches Fundament, ein Felsgrund. Und er fand diesen Felsgrund in dem Ich denke, im Geist. Die moderne neuzeitliche Welt, die Welt der Lichtung, wiegt sich in der Überzeugung, dass unsere Ratio, unser Intellekt, das Fundament ist, auf das wir unser Leben, eine Gesellschaft, einen Staat, eine Ökonomie, eine Zivilisation gründen können. Und hier kommt Thoreau und sagt, so wird das nichts. Wir müssen die Sache umdrehen. Wir müssen das Leben zum Fundament unseres Seins machen. Zum Fundament unserer Kultur, Zivilisation, Ökonomie und unseres Staates. Auf diesem Fundament können wir ein Oikos, ein Haus errichten, in dem eine Oikonomia, eine Hauswirtschaft möglich ist, die sich nicht gegen das Leben kehrt, sondern die das Leben trägt und unterstützt und groß macht und stark macht. Eine Oikonomia, die von der Liebe zum Leben geprägt ist, von dem Bewusstsein des unendlichen Wertes einer Lebendigkeit, die sich auf der Lichtung nicht feststellen lässt. Das war das Projekt von Walden, das Projekt von Thoreau. Ob es gelungen ist, das Buch hat immerhin Epoche gemacht. Und ich glaube, wir würden als WWFler hier nicht sitzen, wenn es dieses Buch nicht gegeben hätte. Ich glaube, es ist tatsächlich ganz entscheidend für die ökologische Bewegung, die Naturschutzbewegung des 20. und auch 21. Jahrhunderts. Was also Thoreau vorschlug war, den Wald, die Wildnis, wieder in die Ehren einzusetzen, in denen er früher schon einmal stand. Als ein Ort der Transformation, als ein Ort der ursprünglichen Erfahrung von Lebendigkeit, als ein Ort der Initiation. Dieses Motiv hat nun derjenige Autor sehr ernst genommen, den ich vorhin schon einmal zitiert hatte, nämlich Lawrence in seinem Roman Lady Chatterley's Lover. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. Es lohnt sich, sie noch einmal ganz neu zu lesen, nicht als einen erotischen Skandalroman, sondern das ist eine Geschichte, die von einer Initiation und Transformation im Walde handelt. Die Geschichte, für diejenigen, die sie nicht so gut kennen, handelt von der besagten Lady Chatterley, die Teil einer englischen Aristokratie des 20. Jahrhunderts, des frühen 20. Jahrhunderts, der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, nach dem Ersten Weltkrieg ist. Sie lebt in einem stattlichen Anwesen mit einem großen Wald, Forest, um es herum, das allerdings umgeben ist vom englischen Bergbaugebiet. Lichtung überall, in der Mitte der kleine Wald. Und dieser Wald wird betreut von einer Person, die man auf Englisch Gamekeeper nennt, dem Wildhüter, Oliver Meadows, der, Sie ahnen es, zum Lover von Lady Chatterley gerät. Der Wildhüter, der Hüter des Wildes und der Wildnis, der im Walde lebt, der gleichsam der Sachwalter des Waldes in einer technisierten, ökonomisierten und zivilisierten Welt ist, der selber einst im Bergbau gearbeitet hatte, aber dann sich eben in dem Wald, im Walde niedergelassen hat, um dort die Wildnis zu hegen und zu pflegen. Und unter Einwirkung dieses Wildhüters, dieses Gamekeepers, wird eben der Wald für die besagte Lady Chatterley zum Ort der Transformation, zum Ort der Initiation in das pure, nackte, echte, wilde Leben. Kurzer Auszug aus dem Roman. In dieser einen kurzen Sommernacht lernte sie so viel. Sie hatte gedacht, eine Frau würde dabei sterben vor Scham. Es geht hier natürlich schon um den erotischen Akt, ja? Aber der erotische Akt ist sozusagen die Metapher, das Sinnbild für die Entfesselung ursprünglicher menschlicher Lebendigkeit. Also sie hatte gedacht, eine Frau würde dabei sterben vor Scham. Stattdessen starb die Scham. Scham, die Furcht ist, die tiefsitzende, organische Scham, die alte physische Furcht, die in unseren körperlichen Wurzeln lauert und nur durch das sinnliche Feuer ausgetrieben werden kann. Endlich war sie aufgescheucht und vertrieben durch die phallische Jagd des Mannes, und die Frau gelangte zum innersten Herzen des Urwaldes in sich. Zum innersten Herzen des Urwaldes in sich. Sie fühlte nun, jetzt denken Sie an Thoreau, dass sie an den wirklichen Felsgrund ihrer Natur gelangt war und wurde im innersten Wesen schamfrei. Sie war ihr sinnliches Selbst, nackt und ohne Scham. Sie empfand einen Triumph von fast prahlerischem Hochmut. So, also, das war das. Das war das Leben. Das war das Leben. So also war man wirklich. So war man wirklich. Genau dasjenige, was Thoreau mit seinem Waldexperiment gesucht hat. Die Erfahrung dessen, was man wirklich ist. Leben. Und nicht, wie es der urbanisierte, zivilisierte Mensch der Lichtung sagt, Geist, Ratio, berechnender Intellekt. Nein. Leben. Das eine schließt das andere nicht aus. Natürlich sind wir auch immer Geist, Ratio und Intellekt. Aber wir sind noch viel mehr. Und es ist für uns so wichtig, so entscheidend, dass dieses Mehr nicht auf der Strecke bleibt. Weil wo es auf der Strecke bleibt, wir Gefahr laufen, unsere Lebendigkeit zu verlieren. Wo ist dieses Mehr? Thoreau, Lawrence, sie alle sagen es, im Wald. Dort, wo wir den Wald in uns, die Wildnis in uns, neu wach küssen können, buchstäblich. Dort, wo das Feuer des Lebens immer noch lebendig ist, nun aber nicht, um die Wälder zu roden, sondern eher, auch wenn die Metapher jetzt schief wird, um die wachsende Wüste zurückzudrängen. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Damen und Herren, es ist an der Zeit, in den Wald zu gehen, das haben Sie nun schon getan, aber tun Sie es immer wieder. Und falls Sie Angst davor haben, sich im Wald zu verirren, was ja durchaus geschehen kann, dann möchte ich Ihnen diese Angst gerne nehmen mit einem Gedicht, das ich bei einem amerikanischen Dichter und Anthropologen namens David Wegener gefunden habe, was wunderbar zu diesem Thema passt und der Schlusspunkt für meine Ausführungen sein soll. Dieses Gedicht ist insofern ein besonderes Gedicht, als es gleichsam in einer poetischen Form die Antwort eines Indianerältesten auf die Frage eines Indianerkindes beinhaltet, das von diesem Ältesten wissen möchte: What do I have to do when I am lost in the forest? Was muss ich tun, wenn ich mich im Wald verirre? Ja, wer die nordamerikanischen Wälder kennt, weiß, dass das ein echtes Problem ist, wenn man sich darin verirrt. Da kommt man so leicht nicht wieder raus. Und für ein Naturvolk wie die Indianer natürlich ganz wichtig. Die Antwort des Ältesten oder vielleicht auch der Ältesten ist das Gedicht Lost. Ich lese es auf Englisch vor und mache quasi so Zeile für Zeile eine Konsekutivübersetzung. Ich glaube, es ist schön, wenn es auch im Original wäre. Lost, also verloren oder verirrt. Stand still. Steh still. The trees ahead and bushes beside you are not lost. Die Bäume vor dir und die Büsche um dich herum sind keineswegs verirrt. Wherever you are is called here. Wo immer du bist, dieser Ort heißt hier. And you must treat it as a powerful stranger. Und du musst es wie einen machtvollen Fremden behandeln. Must ask permission to know it and be known. Du musst um Erlaubnis fragen, dieses Hier zu kennen und von ihm gekannt oder vielleicht auch erkannt zu werden. The forest breezes, listen, it answers. Der Wald atmet, hör hin, er gibt Antwort. So, jetzt kommt die Antwort. I have made this place around you. If you leave it, you may come back again, saying here. Ich habe diesen Platz um dich herum geschaffen. Wenn du ihn verlässt, darfst du zurückkommen und sagen, hier. No two trees are the same to raven, no two branches are the same to ram. Keine zwei Bäume sind für einen Raben identisch. Keine zwei Äste sind für einen Zaunkönig identisch. Immer noch die Antwort des Waldes. If what a tree or bush does is lost on you, you are surely lost. Wenn das, was ein Baum oder ein Busch dir tut, bei dir verloren ist, dann bist du wirklich verloren. Jetzt kommt der grandiose Schluss. Stand still. The forest knows where you are. You must let it find you. You must let it find you. Steh still. Der Wald weiß, wo du bist. Du musst dich von ihm finden lassen. Mehr habe ich auch nicht zu sagen.